sicher, und besonders Pastor Bier, der Stift Gera, den Weg so weit er gefunden hat. Wir sind heute bei Neuchtau, das ist das erste Mal, mit dem Pater Bier, Pius, dass er die Schwester Christine vorstellt. Sie ist eine besondere begabte Person von Jesus. Wir haben heute den vierten Vortrag, das geht heute um warum? Warum in die Kirche gehen? Woher ist die?
Ich hab nicht
Das ist so wichtig, weil heute, es gibt so viele Kirchenaustritte, wo die mir Geld und alles. Und die Schwester Christine wird ein bisschen was sagen dazu. Aber ich bitte jetzt den Pater Pius, ein paar Worte zu sagen, die Christine. Und vielleicht ein paar Reihen ein bisschen waschen.
Bevor ich was zu Schwester Christine sage, wollte ich vielleicht etwas zu mir selber sagen.
Ja, das ist ein bisschen zu.
Nein, ich glaube, das darf mich nur nicht so vorstellen. Wie Sie an meinem Akzent hören, bin ich natürlich Deutscher, aber ich bin seit 1987 in Österreich, da bin ich in das Stift Geras eingetreten. Ich bin auch ins Namen Pius bekommen. Meine Heimat ist die Diözese Aachen, das ist dann drei Länder, Belgien, Holland, Deutschland. Als junger Priester 1992 bin ich schon zuständig gewesen für Pfarrer Waltenstein unter anderem, und die gehört zur politischen Gemeinde Siegen und Herberg. Und Schwester Christine wollte mal einen fremden Priester beichten und hat in Siegen und Herberg ein Pfarramt angerufen, ist aber bei mir gelandet, als dieser im Urlaub war und eine Rufumleitung zu mir gemacht. Und so ist Schwester Christine zu mir gekommen, hat ein Lebensbeichte abgelegt. Wir kennen uns wirklich seit 30 Jahren. Bei 1994 bin ich in den VfB gezogen und 2024 sind 30 Jahre. Ich bin zwar kein Notar, aber Frau Alexander bittet mich von Zeit zu Zeit als Priester anwesend zu sein, damit ich den rechtmäßigen Ablauf des Vortrages bestätigen kann. Und das kann ich auch. Alles, was Frau Alexander sagt, ist eigentlich Katechismus, Bibel, Lehre der Kirche. Worte Jesu, Worte der Heiligen, Worte der Kirchenlehrer, Worte der modernen Heiligen. Ich glaube, sie wird halt auch etwas über Karl Wojtyła sagen. Der Junge ist mit 15 Jahren gestorben, 2005. Er wird bald heilig gesprochen, hat der Papst angekündigt. Datum steht noch nicht fest. Ich vermute, wir stehen ja kurz vor dem heiligen Jahr 2025.
Ich glaube ja.
Das wird 2025 sein. Und Frau Alexander, ich gebe einen kurzen Segen an Sie.
Bitte,
und Sie
bitte.
Beginnen dann mit einem Gebet oder dem gemeinsamen Gebet.
Mit gemeinsamen Gebet.
Der Herr sei mit dir.
Und mit deinem Herzen.
Auf die Fürsprache deiner seligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, des Heils zu sprechenden Karl Wojtyły, segne dich dein mächtiger Gott, der Vater und der Sohn, der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. So, ich danke Herrn Pius für die nette Vorstellung und den Herrn Wagner, dass er immer wieder das organisiert und möglich macht. Ich danke Ihnen allen, dass Sie gekommen sind. Dankeschön. Und das Thema haben Sie ja schon gehört, warum in die Kirche gehen. Und das ist ganz wichtig für uns. Nicht, weil wir vielleicht nicht in die Kirche gehen. Ich glaube, alle, die anwesend sind, gehen in die Kirche. Aber wir dürfen die anderen erreichen und müssen die anderen erreichen als Missionare, dass sie auch in die Kirche wieder gehen. Ja? Ich möchte noch kurz zu meiner Person ein bisschen was sagen, weil dann viele sagen, na, du bist verheiratet, warum nennst du dich Schwester? Ja? Mein Mann und ich sind im Karmel eingetreten und der Karmel ist der einzige Orden, wo man wirklich die Versprechen ablegt, die Gelübde ablegt und dann so lebt wie im Orden, nur zu Hause. ja, und dann in die Welt hinausgehen soll und darf, um dann halt die Spiritualität des Karmels sowie den Glauben zu verbreiten. Gell? Wie, hört man mich eh? Ja, passt das? Ja. Super. Bin nur momentan ein bisschen heiß, aber wir werden das schon schaffen. Gell? Damit wir wirklich im Heiligen Geist auch beginnen, möchte ich Sie bitten, dass wir das Gebet zum Heiligen Josef gemeinsam sprechen, denn er ist ja ein großer Schirmherr der Kirche. Gell? Gegrüßt seist du, heiliger Josef, Gott hat dich mit Gnadenreich beschenkt. Auf deinen Armen durftest du den Heiland tragen, und unter deinen Augen wuchs er heran. Du bist gebenedeit unter allen Männern, und gebenedeit ist Jesus, das göttliche Kind, deine jungfräuliche Braut. Heiliger Josef, sei du, den Gott erwählt hat, zum Pflegevater seines eingeborenen Sohnes, allzeit unser Fürsprecher in unseren Sorgen, um unsere Familien, um unser Wohlergehen und unsere Berufsarbeit, vor allem aber für unsere Kirche. Steh uns endlich auch gnädig bei in der Stunde unseres Todes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So bitte ich dich gleich. Und zwar das und dann doppelt weiter und dann doppelt.
Der heilige Josef war ein gerechter Mann. Der wahrhaft Gerechte ist der Liebende, in dem der Geist Gottes wirkt und durch den er wirkt. Vor Gott gilt keine Liebe ohne Gerechtigkeit und keine Gerechtigkeit ohne Liebe. Gerechtigkeit ohne Güte ist Roheit und Gerechtigkeit ohne Liebe Grausamkeit. Josef war also in der Tat gerecht, weil er liebte und weil er gerecht war. Er war die große Stütze Mariens. Er war auch ein großes Vorbild der Hingabe an Gott und den Nächsten. Immer zeigte er Nächstenliebe und gewährte vielen Menschen Hilfe durch sein arbeitsames und einfaches Leben. So ist er ein Beispiel der Liebe Gottes geworden, die er in seinem Leben durchscheinen ließ. Arbeit und Fleiß waren sein täglich Brot, sowie Gebet und Hingabe an Gott. Einfach und still war er stets an der Seite Mariens. Er war sich voll bewusst, am Plan Gottes mitzuwirken. Dies zeugt von einer großen Persönlichkeit. Er hat wie Maria sein Ja Gott geschenkt und ein Leben lang diese Hingabe in allen Situationen, die oft sehr schwierig waren, vollzogen.
Danke. Ja, diese Beschreibung erinnert mich an meinen lieben Mann Michael. Er dient mir auch immer in Stille und hilft. Und ich danke Gott, dass er an meiner Seite ist. Ja, und wir hatten einmal in Hede draußen, ganz an der Grenze oben in Deutschland, einen Vortrag. Und da war von
Heroldsbach,
genau, von Heroldsbach, der Direktor mit dabei bei diesem Vortrag. Ich durfte dort das heilige Antlitz vorstellen, ja. Und dann hat er mir ein Dankschreiben geschrieben. Und hat unter anderem auch geschrieben, und wir haben natürlich bemerkt, dass ihr Mann sehr still, aber doch arbeitshilfreich an ihrer Seite war. Also er hat sich auch bei ihm bedankt, ja, also danke. Ja, also der heilige Josef war wirklich ein großer Führer und ein großes Vorbild für die Kirche, nämlich Jesus in uns nicht nur auf uns, sondern in uns aufzunehmen, mitzutragen, aber auch hinauszutragen. Ja, das ist ganz wichtig. Und jetzt zu dem heutigen Thema, warum in die Kirche gehen? Da gibt es viele Antworten, aber ich stütze mich immer, wie Herr Pius schon gesagt hat, auch auf die Bibel, weil das ist ganz wichtig, weil die gibt uns ja eigentlich alle Antworten, weil Gott sich uns offenbart hat. Bitte.
Epheser 5, 25 bis 27. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos.
Also Christus spricht über seine Kirche, quasi durch die Apostel. Er hat die Kirche eingesetzt. Man muss sich einmal das vor Augen halten, nicht die Bibel war zuerst da, sondern als allererstes war die Heilige Messe da, die Einsetzung der Heiligen Messe. Später kam erst die Bibel und das Wort Gottes aufgeschrieben. Ja? Also ist es ganz wichtig, dass wir uns zuerst an die Heilige Messe halten. Und er hat ja dann auch Petrus eingesetzt als oberstes Haupt der Kirche. Ich höre immer wieder die Frage, ja, ist denn jetzt das wirklich so? Ist der Papst wirklich unfehlbar? Ein Papst ist unfehlbar in der Verkündigung der Dogmen. Ein Papst ist fehlbar, wenn er gegen die kirchlichen Gesetze oder gegen die 10 Gebote Veränderungen vorgibt. Aber bei den Dogmen ist er nicht fehlbar. Also da brauchen wir keine Angst haben, wenn er die wirklich so verkündigt. Und dass Petrus eingesetzt worden ist und dass es dann von Jesus eine Hierarchie gab, das sehen wir daran. Petrus, der Papst, die Apostel, Bischöfe, die Jünger, Priester. Und dass wir alle brauchen, zu denen kommen wir dann gleich noch und wie wichtig das ist. Aber schauen wir mal zur Einsetzung von Petrus.
Matthäus 16, 13 bis 19. Das Messias-Bekenntnis des Petrus und die Antwort Jesu. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie sagten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm, selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein.
Jesus hat sofort erkannt, dass Petrus vom Heiligen Geist geleitet ist. Wir alle haben den Heiligen Geist in uns, sind auch schwache Menschen. Auch das weiß Gott. Deshalb schenkt er uns ja seine große Barmherzigkeit. Aber Sie sehen jetzt selbst, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Also es war der Wunsch Jesu Christi, Kirche zu bauen. Aber was ist mit Kirche gemeint? Natürlich nicht ein Haus aus Steinen, auch, das wissen wir, sondern wir alle sind mit Kirche gemeint. Wir alle sind Leib Christi, wir alle sind Kirche und wir alle sind füreinander verantwortlich. Ja? Und es wird dann oft gesagt, naja, ich kann ja auch im Wald beten. Ich kann am Dachboden beten, ich kann im Keller beten. Ich kann beim Traktorfahren beten, ich kann beim Autofahren beten. Warum soll ich in die Kirche gehen? Es ist richtig. Sie können überall beten. Wirklich überall. Aber es geht nicht nur um ein Gebet. Mit Kirche geht es um mehr.
1 Korinther 11, 17 bis 34. Die rechte Feier des Herrenmahls. Wenn ich schon Anweisungen gebe, das kann ich nicht loben, dass ihr nicht mehr zu eurem Nutzen, sondern zu eurem Schaden zusammenkommt. Zunächst höre ich, dass es Spaltungen unter euch gibt, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt. Zum Teil glaube ich das auch. Denn es muss Parteiungen geben unter euch. Nur so wird sichtbar, wer unter euch treu und zuverlässig ist. Was ihr bei euren Zusammenkünften tut, ist keine Feier des Herrnmahls mehr. Denn jeder verzehrt zugleich seine eigenen Speisen und dann hungert der eine, während der andere schon betrunken ist. Könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken? Oder verachtet ihr die Kirche Gottes? Wollt ihr jene demütigen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch etwa loben? In diesem Fall kann ich euch nicht loben. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch, tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Jeder soll sich selbst prüfen. Erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es der Leib des Herrn ist, der zieht sich das Gericht zu, indem er isst und trinkt. Deswegen sind unter euch viele schwach und krank, und nicht wenige sind schon entschlafen. Gingen wir mit uns selbst ins Gericht, dann würden wir nicht gerichtet. Doch wenn wir jetzt vom Herrn gerichtet werden, dann ist es eine Zurechtweisung, damit wir nicht zusammen mit der Welt verdammt werden. Wenn ihr also zum Mahl zusammenkommt, meine Brüder, wartet aufeinander. Wer Hunger hat, soll zu Hause essen. Sonst wird euch die Zusammenkunft zum Gericht. Weitere Anordnungen werde ich treffen, wenn ich komme.
Ja, genau um das geht es. Es geht nicht um Essen und Trinken, sondern es geht wirklich um das Herrenmahl und das ist etwas anderes. Denn eine heilige Eucharistiefeier, die natürlich unsere ganze Liebe verdient, ist die unblutige Wiederholung des Opfers Jesus Christus. Und er ist wirklich, wahrhaftig, gegenwärtig in der Heiligen Kommunion. Ich möchte da kurz ein bisschen was dazu sagen. Und zwar, ich hatte mit 28 Jahren ein Nahtoderlebnis. Ich bin gestorben, ja, und habe selbst erlebt, dass ich meinen Körper unten sah und schwebte hoch im Krankenzimmer und habe gesehen, wie die Ärzte an mir herumhantiert haben. Also die Seele trennt sich wirklich vom Körper, das ist so, und Gott gibt es wirklich, ja. Und dann hat mich das eigentlich nicht mehr interessiert, was die Ärzte da wollen, und habe mich umgewendet und dann sah ich ein Licht. Und das ist bitte mit nichts auf der Welt beschreibbar, ja. So eine Geborgenheit, so eine Schönheit, so eine Liebe, ja, das kann man einfach mit Worten nicht beschreiben. Und ich wollte nicht zurück, ja, ich wollte nicht zurück. Dann war ich froh, als mich die Ärzte zurückholten, weil ich ja 3 kleine Kinder hatte, die mich ja noch brauchten, ja. Und eben 3 kleine Kinder, Haus bauen, das und das und das, eine alte Mutter und, und. Es ging halt ein bisschen drunter und drüber. Und später dann wurde mir bewusst, naja, jetzt wird es Zeit, dass ich eine Lebensbeichte mache. Und ich bin dann nach Maria Dreieichen im Waldviertel, ich glaube, die meisten kennen das, gell, gefahren, um eine Lebensbeichte zu machen, ja. Und es war ein Karfreitag und es war niemand da. Und die kleine Christine war halt dann sogar ein bisschen ärgerlich, ja. Und ich bin zum Altar nach vorne gegangen und habe gesagt, Maria, wenn ich jetzt endlich beichten will, jetzt mach doch was, ich brauche einen Priester. So habe ich mit der Mutter Gottes gesprochen, ja, in meiner Ärgerlichkeit. In diesem Moment ging rückwärts die Tür auf und es kam ein Mann herein. Ich stürzte auf diesen Mann zu und sagte, ist da niemand zum Beichten? Ich will beichten. Er sah mich an und sagte, Sie können bei mir beichten, ja. Er sah sehr südländisch aus, hatte einen langen Bart, so braune Glutaugen. Ich kannte ihn natürlich nicht, fiel mir auch nicht auf gleich, ja. Und er schaute dann suchend nach den Beichtstühlen, ist mir auch nicht gleich aufgefallen. Und dann ging er in den Beichtstuhl rein und ich habe gebeichtet. Und nach der Beichte bat er mich, vor dem Beichtstuhl niederzuknien. Und er gab mir dann einen besonderen Segen. Und er sprach von neugeweihten Priesterhänden. Ja, er war dann wieder weg und ich betete meine Buße und dachte mir dann, ja, aber was ist jetzt, wenn das gar kein Priester war? Ich kenne ja den gar nicht, ja. Aber, habe ich gesagt, Mutter Gottes, für mich gilt es. Und es war dann später so, nach längerer Zeit sah ich ein Bild von Pater Pio, gleich nach seiner Priesterweihe. Und das ist er, der ist es, der mir die Beichte abgenommen hat. Ja? Ich war höchst erstaunt. Die Mutter Gottes vollbringt Wunder, bitte, wir können sie um alles bitten, ja. Denn sie hat Pater Pio, zu der Zeit war er schon verstorben, vom Himmel herabgeschickt, mir die Beichte abzunehmen, ja, weil ich halt unbedingt beichten wollte, ja. Und das war dann so schön für mich. Und dann bei den nächsten Kommunionen war es immer so, dass mein Herz brannte. Immer nach der Kommunion brannte mein Herz. Und ich habe mir am Anfang gedacht, na super, jetzt bin ich herzkrank, Anna. Ja? Ich habe es eigentlich, wie man so schön sagt, mit modernen Worten nicht gecheckt. Ja? Ja, aber weil es immer wieder in mir gebrannt hat nach der Kommunion, so wurde mir dann bewusst, das hat mit der Kommunion zu tun. Und dann bin ich einmal gesessen und habe so in mich hineingehorcht Und ja, und dann hat Jesus zu mir in meinem Herzen gesprochen. Ja. Also Jesus ist wirklich real, gegenwärtig in der heiligen Kommunion. Ja. Ich möchte da noch eine kleine Geschichte dazu einfügen, dass uns das auch wirklich sehr ins Herz hineindringt. Möchte dazu sagen, dass ich jetzt am 15. Buch schreibe. Das erste Buch wurde von einer Freundin geschrieben aus meinen Unterlagen über mein Leben. Und die anderen Bücher, großteils, habe ich selber geschrieben. Und dann hat Gott gemeint, ich soll halt mir einen Stand in Mariazell mieten und die Bücher dort verkaufen. Das war auch was ich nicht wollte, in meiner Pension am Standl stehen. Aber ich habe es getan und es hat schon sehr, 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 sehr viel Segen gebracht und sehr viele Bekehrungen und Wiedereintritte in die Kirche, Lebensbeichten nach 50, 60 Jahren und. Ja. Und ja, um was geht es jetzt? Immer wieder habe ich dann mitbekommen, Gott ist der Einzige, er ist wahrhaft gegenwärtig. Und so kam auch einmal ein Pastor zum Stand und hat halt mit mir ein bisschen ein Streitgespräch geführt. Ich habe schon einige Male erzählt, verzeiht mir, dass ich es noch einmal erzähle. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wie kriege ich denn jetzt herum? Wie schaffe ich das nur? Ja? Und dann habe ich mich unwissend gestellt und habe gesagt, Herr Pastor, Jesus kann doch nicht der Erste sein, der von den Toten auferstanden ist. Es wurde ja Lazarus vorher auferweckt von den Toten. Dann hat er geschaut und hat gesagt, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Habe ich gesagt, aber ich Ihnen. Und dann habe ich ihm gesagt, Lazarus wurde mit seinem sterblichen Leib auferweckt, musste später wieder sterben, während Jesus Christus, der selbst ohne Sünde war, sich für unsere Sünden hingegeben hat, mit seinem göttlichen, unsterblichen, verklärten Leib auferweckt wurde. Er war ja auch Mensch. Auch wir werden einmal, wir werden beim Tod getrennt vom Körper, der Körper verfolgt, die Seele geht auf ihren Bestimmungsort, aber am Tag des Endgerichts werden wir mit unserem Leib, hoffentlich verklärtem, zusammengefügt oder wir gehen in die ewige Verdammnis, je nachdem. Ja? Und dann habe ich ihm das so erklärt und habe gesagt, und wissen Sie, mit einem verklärten Leib kann Jesus in Millionen Hostien gleichzeitig sein. Und dann hat er sich zu mir so hingebeugt und gedacht, na, hoffentlich schimpft er mich jetzt nicht wieder und hat gesagt, darf ich Ihre Hände nehmen? Danke, dass Sie nicht den Mund gehalten haben und hat mir immer noch zugewinkt, während er gegangen ist. Es hat Klick gemacht. Ja? Er hat begriffen, nicht nur geistig, sondern wirklich. Real ist Jesus in der heiligen Kommunion gegenwärtig. Ja? Und jetzt müssen wir uns vorstellen, dieses Sakrament des Altares ist Gott. Wenn ich jetzt sage, denken Sie an den Himmel, wie kann man sich den Himmel vorstellen? Dann werden Sie sagen, ja, da sitzt Gott auf seinem Thron und Jesus Christus und die Mutter Gottes und die Heiligen und die Engel knien vor Gott und beten ihn an. Und wenn dieser heilige Gott zu uns kommt, dann nehmen wir uns an selber, du gehörst jetzt mir. Oder sollen wir vielleicht niederknien, in aller Ehrfurcht die Mundkommunion empfangen? Denken wir einmal darüber nach. Alle Engel fallen nieder, alle Heiligen fallen nieder und beten Gott auf seinem Thron an. Nur wir kleinen, sündhaften Menschen, wir sollten stehen und sagen, so, mir gehörst. Aufpassen, bitte. Ja? Also das ist ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel hat Johannes Paul II. und er ist heilig gesprochen worden von der Kirche, geschrieben, unser Blick muss daher fortwährend auf das Sakrament des Altars gerichtet sein, indem wir den vollkommenen Ausdruck der unendlichen Liebe des Erlösers entdecken dürfen. Ja? Also diese Eucharistie ist schon ein Unterschied. Und was passiert, wenn wir diese Eucharistie empfangen, nicht nehmen? Wenn wir diese Eucharistie empfangen, dann passiert, dass dieser große Gott in uns ist und dass dieser große Gott in uns eine Verwandlung vollzieht. Durch die heilige Eucharistie werden wir innerlich immer wieder mehr und mehr in Liebe verwandelt und bekommen viele Gnaden. Das erklärt aber dann auch ganz einfach, dass ich nicht mit einer schweren Sünde zur Kommunion gehen darf. Ja, das erklärt es. Dieser große Gott kommt zu mir. Dann muss ich ganz frei sein von schwersten Sünden. Dann muss ich vorher, falls ich gefallen bin, zur Beichte gehen. Aber jetzt habe ich schon wieder ein bisschen vorgegriffen. Ja, das wollte ich auch noch sagen. Es ist nicht der Priester, der die Wandlung vollzieht, sondern der Priester wird gesalbt bei seiner Priesterweihe, um die Wandlung vollziehen zu können. Aber er bittet, um was bittet er? Wer weiß das? Den Heiligen Geist. Er bittet, der Heilige Geist, komme auf diese Gaben herab und... Also die richtige Wandlung vollzieht der Heilige Geist auf die Anrufung des Priesters. Da läuft jetzt wer unten rum.
Das ist der Durchgang.
Achso, Entschuldigung. Ja, passt schon. Ja, schauen wir mal. Pfarrer von Aas vielleicht. Seite 8.
Der heilige Pfarrer von Ars sagt dazu, alle guten Werke zusammen erreichen nicht den Wert eines einzigen Messopfers, denn sie sind die Werke des Menschen. Die Messe aber ist Gottes Werk. In der Messe ist es Gott, der seinen Leib und sein Blut für den Menschen opfert. Wie ein Staubkorn vor einem Gebirge sind alle guten Werke auf Erden im Vergleich zu einer einzigen würdigen Kommunion.
Das heißt, unsere Gebete sind kleine Werke, wichtige Werke natürlich, aber kleine Werke gegen den Empfang einer einzigen heiligen Kommunion. Wie wunderbar, wie großartig, ja? Jede Messe ist Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens. So steht es im Katechismus. Und die Wandlung und Verwandlung in uns, die geschieht nicht, wenn wir im Wald beten, wenn wir im Keller beten, wenn wir am Dachboden beten, wenn wir im Auto beten, sondern wenn wir diesen großen Gott empfangen. Ich möchte da kurz noch was sagen auch dazu. Und zwar, der Name Gottes, wir wissen alle, der Name Gottes ist, ich bin, der ich bin und ich bin da, auf Hebräisch Yahweh, auf Griechisch Yahweh, IJHS und so weiter, ja. JHWH, aber das ist nur eine Teilwahrheit. Jetzt werden Sie staunen. Aber es ist so. Denn der wahre Name Gottes wurde schon von Gott selber offenbart in 1 Mose. Als Abraham 99 haben Sie nicht da drinnen. Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. Geh deinen Weg vor mir und sei rechtschaffen. Dieser Name kommt oft und oft vor, bei Hiob zum Beispiel 31 Mal oder in der Offenbarung. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Das heißt, Gott hat seinen Namen offenbart, er ist der allmächtige Vater. Und wenn wir jetzt das Glaubensbekenntnis sprechen, an wen glauben wir denn? Ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater. Oder Jesus sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Immer wieder, auch bei der Heiligen Messe, bei vielen Gebeten, bei vielen Liedern. Wir haben heute in der Messe 172 gesungen, in Gotteslob könnt ihr nachschauen. Der allmächtige Gott, sein wahrer Name, ein Lied. Ja? In vielen Liedern, überall kommt es vor. Ja? Und auch bei der Heiligen Messe, beim Schlusssegen, es segne euch der allmächtige Gott. Ja, keiner denkt sich mehr was dabei. Das ist der Name, den Gott uns offenbart hat, den wir aussprechen dürfen, den wir anrufen dürfen. Leider ist das einige Jahrhunderte, bald später, ein bisschen verwischt worden und JHWH oder eben Yahweh ist in den Vordergrund gestellt worden. Und was hat Gott eigentlich gesagt zu Mose? Frag nicht, ich bin der, ich bin. Quasi, ich bin der Allmächtige, weiß das ja eh. So ungefähr könnte man sich das vorstellen, ja? Und wenn Sie jetzt bedenken, wenn Sie sagen, du bist der, du bist, ich glaube an dich. Aber wenn Sie sagen, ich glaube an den allmächtigen Vater, der ist allmächtig, ups, da tut sich was im Kopf, im Herzen. Gott ist allmächtig, er kann alles. Das sagt dieser Name aus. Ich bin allmächtig über alles. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig. Allmächtig. Sie werden es jetzt bemerken, wenn Sie bei der Heiligen Messe aufpassen, bei gewissen Gebeten aufpassen und so weiter. Immer wieder kommt dieser Name vor. Und er hat sich schon selber unser Vater genannt, der allmächtige Vater. Ja? Das ist auch noch zu bedenken. Ja? Und diesen allmächtigen Gott empfangen wir, wir kleinen Menschen, in der Heiligen Kommunion. Da fällt mir noch was ein. Zum Beispiel ein Herr, der kürzlich in unsere Gebetsrunde gekommen ist, hat mir heute ein Mail geschrieben. Und da war unter anderem von Joyce Meyer, die ja eine Protestantin ist. Und viele Katholiken haben mir schon gesagt, du hör dir das einmal an, die Joyce Meyer, die ist so toll, die sagt so tolle Sachen und das ist so gut und ich höre mir das auch an, ja. Und weil mir der das Mail geschrieben hat und ich antworten musste sozusagen, habe ich halt das gelesen, was diese Joyce Meyer sagt, ja. Unter anderem in einer Predigt hat sie gesagt, und der Mensch darf sich nicht über das Tier erheben. Das Tier und der Mensch sind gleichwertig. Und so weiter, ja. Also totaler, Entschuldigung, das Wort Blödsinn, ja. Das ist ja sektiererisch bis zum geht nicht mehr, ja. Wir sind weit über dem Tier, ja. Das Tier hat zwar eine Seele, so wird es im Alten Testament auch beschrieben, aber es hat keinen Geist. Das Tier weiß nicht, dass es von Gott abstammt. Das Tier kann sich nichts ausdenken oder ausmalen. Das Tier hat Körper, Seele und Instinkt. Wir haben Körper, Seele und Geist. Das Tier kann nur instinkthaft handeln, während wir Bewusstsein haben durch den Geist, durch das Abbild Gottes, das wir sind. Und das Tier ist niemals Abbild Gottes, ja. Und dadurch haben wir Bewusstsein und es ist uns bewusst, ja, wir stammen von Gott ab und, und. Also das ist ein totaler Unterschied. Und ich habe damals schon gesagt, wenn immer wer gesagt hat, na, horch dir die mal an, die ist so toll, habe ich gesagt, du, nein, ich habe einen römisch-katholischen Glauben und ich fürchte, dass da was einfließt, was nicht in Ordnung ist. Nein, nein, die ist so toll, aber jetzt habe ich gesehen, wie toll sie ist. Also eine Katastrophe. Ja? Also bitte, ich warne Sie vor Joyce Meyer. Gell? Nichts anhören, weil sie bringt sicher mehr solche sektiererischen Sachen rein.
Jeden Tag auf Bibel.tv.
Ja, jeden Tag auf Bibel.tv und. Ja, Bibel.tv ist leider protestantisch angehört. Und sie wird mehr solche Sachen reinbringen, die nicht in Ordnung sind.
Das ist natürlich Zeitgeist, ne?
Ja, ja, der moderne Zeitgeist. Der moderne Zeitgeist, der sagt, Gemeinschaftsbeichte, brauchst nicht mehr beichten, Gott ist eh so barmherzig, alles ist gut, braucht euch nicht niederknien, braucht keine Mundkommunion, ihr seid ja so toll, ihr seid ja der Anton von Tirol. Ja, man wird aufgefordert, manchmal bei der Wandlung zu stehen, anstatt zu knien. Im Himmel steht niemand. Aber diese Menschen werden ja, es dann erleben, wenn sie vor dem Angesicht Gottes stehen.
Alle Knie werden sich beugen, ne?
Alle Knie werden sich beugen, ja. Hoffentlich ist es dann nicht zu spät. So, bitte. Jetzt ein kleiner Ausschnitt. Der ist da zwar ein bisschen, aber es ist hochinteressant, was der Mann geschrieben hat.
Aber was heißt das eigentlich, Messopfer? Wer wird da geopfert? Opfert man Jesus? Ist das nicht ziemlich arg? Ist die Messe ein Menschenopfer? Und steht nicht im Hebräerbrief, dass Jesus nur ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat? Ist nicht das Kreuzesopfer das eigentliche Opfer? Ein einziges Mal an jenem Karfreitag vor über 2000 Jahren hat sich Jesus am Kreuz für uns geopfert. Aber auch da muss man fragen, was meint man damit, dass Jesus sich für uns geopfert hat? Die Antwort findet man im Einsetzungsbericht, wo Jesus am Abend vor seinem Leiden mit den Jüngern gemeinsam das Paschamahl gegessen und die Eucharistie gestiftet und eingesetzt hat. Die Jünger wissen noch gar nicht, dass ihr Meister am Tag darauf sterben wird, auch wenn sie dunkle Vorahnungen haben. Am Vorabend also erklärt Jesus, was sein Tod bedeutet, dass sein Leib hingegeben ist für uns, dass sein Blut vergossen wird als neuer Bund zur Vergebung der Sünden. Das Kreuz ist Opfer, weil Jesus sein Leben freiwillig aus Liebe schenkt. Die Liebe ist's, die das Opfer macht. Nicht in erster Linie die äußere Handlung, sondern die innere Hingabe, die Liebe, das Sich-Schenken. Beim selben Abendmahl wäscht Jesus seinen Jüngern auch die Füße als Zeichen seiner dienenden Liebe und trägt den Jüngern auf, sich so zu lieben, wie er sie geliebt hat, und zwar bis in den Tod. Es gibt keine größere Liebe, als sein Leben hinzugeben für seine Freunde, sagt Jesus beim Mahl. Das Kreuz ist Opfer wegen der Liebe, wegen der unendlichen, restlosen, dienenden, schenkenden, verzeihenden Liebe, mit der Jesus das Kreuz besteigt. Jede Schweißperle, jede Wunde, jede Strieme, jeder Tropfen Blut zeugt von dieser Liebe. Und die Eucharistie ist die Vergegenwärtigung eben dieser Liebe. Jesus wird gegenwärtig in seinem hingebenden Leib, in seinem vergossenen Blut, in seiner völligen Liebe. Zu dieser Liebe kommen wir als hungernde und dürstende Pilger. Wir kommen zur Messe, um von der Quelle der Liebe zu trinken. Hier, in diesem Geheimnis der Liebe, liegt das pochende Herz der Kirche. Kirche ist die Gemeinschaft derer, die Christus nachfolgen, die lieben wollen wie er. Kirche ist der lebendige Leib Christi, also Jesus in seinem hingegebenen Leib, gegenwärtig durch die Jahrhunderte. Kirche ist der lebendige Organismus Jesu, aber sie besteht auch aus Sündern. Wir sind wie sauerstoffarmes Blut, lieblos oder liebesarm, und deswegen müssen wir immer wieder, wöchentlich, täglich, mit Liebe angereichert werden. Die Eucharistie ist dieses Herz. Sie ist das lebende Herz der Kirche. Hier schenkt sich Jesus jeden Tag neu in seiner Liebe. Hier liebt er uns. Hier berührt uns das Kreuz, die Lebenshingabe Jesu. Die Eucharistie ist das Herzstück der Kirche. Christliches Leben ist immer geprägt von dieser doppelten Bewegung, wie der Herzkreislauf. Zur Eucharistie zusammenkommen und dann wieder mit Liebe erfüllt in die Welt hinauszugehen. Man kann ohne die Kirche nicht Christ sein. Nur in der Kirche ist man Teil des Leibes Christi. Und ohne Eucharistie wäre die Kirche nur ein lebloser Körper. Ohne Kirche kein Christsein und ohne Eucharistie keine Kirche. Das Messopfer ist also das sich hineinnehmen lassen in diesen Kreislauf der Liebe, in das eucharistische Herz der Kirche, in die lebendige, real gegenwärtige, hingegebene Liebe Jesu selbst, in die unüberbietbare Liebe des einzigen Kreuzesopfers, um dann erfüllt von dieser grenzenlosen Liebe hinauszugehen in diese Welt, die vor Lieblosigkeit verdurstet.
Das ist eine wunderschöne Aussage und eine wunderschöne Erklärung, was der Unterschied zwischen im Wald beten oder in die Kirche gehen bedeutet. Wir werden angereichert mit Liebe. Wir haben ein neues Infoblatt, Sie dürfen es sich dann nehmen, es ist gratis, vom vorigen Jahr sind auch noch einige da, wer es noch nicht hat, gerne. Und ich habe da hineingegeben Don Bosco. Sie kennen vielleicht diese Vision mit dem Schiff und die beiden Säulen, auf einer Säule Maria, die Mutter Gottes, und auf der anderen Säule die Eucharistie. Er hat diese Vision bekommen für die Endzeit und über die Verfolgung der Kirche. Und dieses Schiff der Kirche wird durch diese Säulen nicht untergehen, die Eucharistie und die Mutter Gottes. Und was wird am meisten angegriffen? Die Eucharistie und die Mutter Gottes. Ja? Weil man will, dass dieses Schiff der Kirche untergeht. Und wenn jetzt die Eucharistie so wertvoll ist für einen jeden von uns und so wichtig, wie dankbar müssen wir für jeden Priester sein, für jeden Priester, der uns das ermöglicht. Das sind Menschen, die ihr ganzes Leben hingeben, um im Gehorsam zu leben an Gott, um uns das zu ermöglichen. Ja? Kann man sich das vorstellen, ein ganzes Leben lang Gott zu gehorchen wollen, Natürlich gibt es auch Versagen, das wissen wir genau. Aber wir wollen nicht wie Petrus, der aus dem Boot gestiegen ist, wie Jesus am Wasser gegangen ist, auf die Wellen schauen, weil dann drohte er unterzugehen. Wir wollen nicht auf die großen Wogen schauen, die momentan sehr in der Kirche sind, sondern was hat er dann gemacht? Auf Jesus geschaut. Wir wollen auf Jesus schauen und dankbar sein für jeden guten Priester, der noch ganz im heiligen Leben die Eucharistie für uns feiert, der uns zur Beichte aufruft, der uns vieles ermöglicht. Wichtig ist auch die Krankensalbung. Ihr wisst es, wir haben ja letztes Mal den Vortrag gehabt über die armen Seelen. Ganz, ganz wichtig ist die Krankensalbung. Und jeder Priester muss das tun. Ja. Zum Beispiel steht auch im Katechismus, in der Eucharistie wird Christus genossen, das Herz mit Gnade erfüllt und das Unterpfand des ewigen Lebens gegeben. Steht im Katechismus unter 271. Also das Unterpfand des ewigen Lebens wird uns da geschenkt. Und das macht schon ein bisschen einen Unterschied, wenn ich am Dachboden bete oder im Wald. Ich glaube schon. Ja. Und wenn uns jetzt wer fragt, na, warum Kirche, kann ja eh im Wald beten, dann glaube ich, dürfen wir alle, wie wir hier in diesem Saal sind, Missionare sein und die Antwort geben. Diese Liebe kannst du nicht von einem Baum erhalten oder von sonst jemand, sondern nur von Jesus Christus in der Eucharistie. Und du selbst bekommst dadurch Gnaden und wirst gewandelt. Und im Alten Testament steht, jeder Mensch soll den, so steht es, Zehenten, damit ist der Zehnte gemeint, also 10% des Einkommens, den Zehenten abgeben, damit die Priester davon leben können. Das ist von Gott so offenbart. Ja? Gott wünscht sich sozusagen einen Kirchenbeitrag. Früher hat man Tiere, Früchte und so weiter abgegeben. Heute gibt man halt Geld, aber die Priester müssen leben und überleben können. Und was ermöglichen sie uns dafür? Sie geben ihr Leben hin, ihr ganzes Leben, um uns dieses große Geschenk der Eucharistie zu ermöglichen. Sind wir dankbar? Sind wir dankbar, dass wir die Heilige Messe haben? Bitte.
Aber die Heilige Messe ist auch ein Sühneopfer für unsere Sünden.
Ja, natürlich. Ist jede Messe auch ein Sühneopfer? Das werde ich dann später noch erwähnen. Aber schön. Ja. Und auch im Katechismus steht es, und das ist Lehre der Kirche. Um die heilige Kommunion zu empfangen, muss man der katholischen Kirche voll eingegliedert sein und sich im Stand der Gnade, das bedeutet eben ohne schwere Sünde, befinden. Wer sich einer schweren Sünde bewusst ist, muss das Sakrament der Buße empfangen, bevor er die Kommunion empfängt. Unter Artikel Katechismus 291. Das ist Lehre der Kirche. Und jeder, der dagegen etwas ausspricht, spricht gegen seine eigene Kirche, gegen seine eigene Lehre etwas aus. Also jeder Priester sollte einladen zur Beichte und zur würdigen Kommunion und sollte auch ermöglichen, dass wirklich auch eine Kniebank da ist und dass man knien kann. Wir sind vor vielen Jahren nach Retz gekommen zu den Brüdern Flum, ja, Samariter Flum. Und ja, bei der Messe war keine Kniebank da. Dann habe ich mich sofort gemeldet bei dem Zuständigen und gesagt, Bruder, so und so, ich hätte gerne eine Kniebank, ich möchte bitte knien zur Mundkommunion gehen. Er hat sie sofort hineinstellen lassen Und jetzt, immer noch nach vielen, vielen, vielen Jahren, steht diese Kniebank dort. Also wir wissen nicht, wenn wir einen kleinen Samen sehen, wie viel Gnaden daraus entstehen. Oder in einer anderen Kirche habe ich auch gebeten, und dann hat der Priester gesagt, ja, dann soll der Mann diese Kniebank reinschleppen und dann können sich ja hinknien, wer will. Ja, und es war interessant. Plötzlich haben sich alle, weil die Kniebank war ja vorher nicht da, hingekniet und kniend großteils die Mundkommunion empfangen. Also wir müssen wirklich Missionare sein und müssen ein bisschen den Mund aufmachen. Ich habe gestern meinen Priester getroffen, der uns im Karmel unterrichtet hat. Und ich habe dann lachen müssen, aber er hat es gut, wirklich gut formuliert. Weil wir auch halt einiges gesprochen haben und hat er gesagt, ja, wie recht du immer hast und so weiter. Ja, sagt er dann zu den anderen, die am Tisch gesessen sind, hat er gesagt, die Christine, die hat von Natur aus einen Mund, der nicht still ist. Und das nutzt der Heilige Geist. Der hat genau gewusst, warum er die Christine nutzt. Ich habe müssen lachen. Sage ich, ja, das ist eine gute Definition. Ja, also Gott nützt durch den Heiligen Geist unsere Gaben und unsere Charismen. Und jeder hat halt andere. Und ich halte halt nicht gern den Mund. Und bitte.
Da möchte ich die Frau Alexander auch unterstützen und Sie ermutigen, wenn Sie das Bedürfnis haben, wirklich eine Kniebank zu wünschen. Weil wenn der Pfarrer sagt, bitte stellt eine Kniebank rein, dann hört man wieder die Lauten. Es gibt genug Laute in den Gemeinden, die sagen, ja, der Pfarrer will was zu uns zwingen, was schon lange abgeschafft ist, der will zurückkehren zu alten Formen und so weiter. Aber wenn die Gläubigen das sagen, dann kann man sagen, ja, es besteht ja der Wunsch danach.
Aber die Mundkommunion war nie abgeschafft.
Nein, die ist nicht abgeschafft, aber manche stellen das so dar. Auch das Knien, das ist es.
Genau, danke. Die Mundkommunion war nie abgeschafft. Im Gegenteil, 1969 ist sie wieder neu, bis in alle Ewigkeit sozusagen verbindlich gemacht worden. Und jeder Priester muss, darf gar nicht anders, wenn das die Person will, die Mundkommunion geben. Und auch knien geben.
Ja? Weil das ja nicht der Ehrfurcht hat.
Genau. Wie ich gesagt habe, im Himmel die Engel fallen nieder, alle Heiligen fallen nieder, aber wir tollen Menschen, wir fallen nicht nieder. Ne?
Kann ich ganz kurz noch was?
Ja.
Als ich junger Student war, hatte ich einen Liturgieprofessor, der war damals schon uralt und war am Zweiten Vatikanischen Konzil beteiligt und er hat maßgeblich den Volksaltar, also Gesetz mit Zelebrationsrichtung zum Volk. Der hat auch tatsächlich, und damals hat er das für Wissenschaft gehalten, den Petersdom als Beispiel gebracht. Nur warum ist es im Petersdom so? Weil der nicht geostet ist. Das heißt, der Papst zelebriert in Richtung Osten, wo das Volk steht. Er wird nicht in Richtung Volk zelebriert, er in Richtung Osten zelebriert. Ist Und er hat auch maßgeblich eingeführt die Handkommunion, weil nur kleine Kinder werden gerührt hat. Ich meine, man kann natürlich sagen, in der Kirchengeschichte, ich hatte mal einen sehr gebildeten priesterlichen Mitbruder, der war von seinem ersten Beruf Latein- und Griechischlehrer. Das sind ja die gebildetsten Leute, die ich kenne, was der auch alles wusste. Und der hat zum Beispiel erzählt, aufgrund seiner Reisen, im Orient war er unterwegs und hat erlebt, wie bei einer gastfreundschaftlichen Gelegenheit der Hausherr seinen Gästen ein Bissen Brot in den Mund gesteckt hat. Als Zeichen der Liebe oder Gastfreundschaft. Und da hat er zu mir gesagt, Herr Pius, glaubst du, Jesus Vorderorient, glaubst du, das war vor 2000 Jahren anders? Das wird ein Mundkommunion gewesen sein. Jesus wird seinen Jünger gefüttert haben.
Aber der Horst war immer geostet dem aufgehenden Licht entgegen, ne? In der Kirche. Und war das der Kardinal Döpfner? Was Sie gesagt haben, das?
Nein, das war ein Nussbaumer, hieß das. Man wird ja ruhig Professor
geworden. Der Kardinal Döpfner war ja maßgeblich beteiligt, ne?
An der Handkommunion. Der war aber Freimaurer. und hat sich dann aus dem Fegefeuer gemeldet, dass er schwer leiden muss. Er hat kurz vor seinem Tod Bekehrung gehabt, deshalb ist er nur ins Fegefeuer gekommen und hat sich dann gemeldet bei einer Schwester zu Rom. Das steht auch hier drinnen, ich habe diesen Artikel hier reingegeben, dass er schwerst leiden muss, weil er die Handkommunion eingeführt hat. Und bitte macht wieder die Mundkommunion. Ja? Also so bittet er aus dem Fegefeuer.
Ich möchte dazu was sagen. Es gibt so viele ältere Pfarrer, also fast lauter ältere, nicht viel junge. Wenn die jeden mit der Mundkommunion, dann sind die bestimmt schwach.
Das macht nichts.
Das macht nichts, aber dann
keine Angst.
Die wirkt sich Alten, die haben es als junge Priester einfach gelernt.
Also die können es meist noch besser als die Jungen.
Oder es wird auch viel gelernt, das ist junge, was man jetzt nicht mehr zusammenbringt.
Ja, nein, aber.
Ich habe manchmal schlechte Tage. Als junger Priester habe ich meinen ersten Pfarrer ungefähr die Hälfte noch Mundkommunion gemacht. Und das ging auch gut. Jetzt habe ich schlechte Tage, dann habe ich Herzrasen, muss dann zittern. Und dann denke ich mal, hoffentlich zittere ich heute nicht, hoffentlich zittere ich nicht. Und dann zittert man. Und dann ist die Mundkommunion sehr schwer zu spenden. Aber da habe ich Gott sei Dank eine fromme Frau als Kommunikantin gehabt, die war bei der Legion Mariens, die hat die Situation erkannt und einfach meine Hand in ihre Hände genommen.
Damit sie nicht zittern.
Genau.
Ja.
Es gäbe viel zusammen.
Ja. Alles ist möglich. Gott ist allmächtig.
Meine Frau Alexander hat mit ihren Ausführungen recht. Ich würde jetzt aber auch behaupten, wer jemand von Ihnen eine Handkommunion macht, lädt er mit keine schwere Sünde auf sich.
Das ist richtig.
Wenn er von Herzen eben das Leib Christi empfängt.
Es ist ja auch die Handkommunion erlaubt und es ist keine schwere Sünde. Aber die bessere Wahl ist die kniende Mundkommunion, das ist ganz klar. Ja?
Vor allem auch für den Gläubigen. Man hat doch eine ganz andere religiöse Stimmung, wenn ich das so sagen darf.
Genau, das wenn man kniet vor Gott.
Genau.
Ja.
Wie ist denn die Handkommunion kirchenrechtlich überhaupt erlaubt? Wann wurde die Handkommunion sozusagen gestattet?
Mit der Liturgiereform und der Übertragung, die spätestens 1951.
Okay.
Aber in der
Diözese. Genau. Also vor 1976 wurde sie.
Und in der Diözese Rom, als junger Student war ich in der glücklichen Lage, drei Jahre in Rom zu studieren. Lebt Johannes Paul II. Noch, ist er 2005 gestorben. Gut, 2006 habe ich mich eben vertan. In der Diözese Rom war die Mundkommunion nie erlaubt, solange Kardinal Siri lebte. Das war ein großer, weiser, sehr angesehener italienischer.
Sie meinten jetzt, die Handkommunion war nie erlaubt.
Die Handkommunion war nie, Entschuldigung.
Die Mundkommunion war nie erlaubt.
Bitte haben Sie es richtig verstanden.
Okay.
Genau. Die Mundkommunion war nie abgeschafft. Also die Handkommunion war gar nicht erlaubt. Und konservative Kommilitonen haben gesagt, ja, der Papst traut sich nicht, die Handkommunion zuzulassen, solange Kardinal Siri lebt. Er würde ihm aufs Dach steigen.
Ja.
Über die italienische Bischofskonferenz. Und sie sagt, Kardinal Siri ist gestorben und die Handkommunion wurde in Rom erlaubt.
Ich habe noch einen anderen Gedanken dazu, der klingt jetzt vielleicht wahnsinnig banal, oder, aber die Kirchengeschichte ist 2000 Jahre alt und denken wir an die hygienischen Verhältnisse in diesen 2000 Jahren, die gesamte Kulturgeschichte hindurch, war deshalb erfolgreich, weil sie entschieden hat, es gibt sowas wie eine reine und eine unreine Hand. Im Islam ist das heute noch sehr lebendig. Überall dort, wo es kein Klopapier gibt, ist diese Regelung heute noch sehr lebendig und extremst wichtig, überlebenswichtig eigentlich. Dort, wo man mit der Hand, mit der bloßen Hand in die Schüssel fährt, in all diesen Gesellschaften ist es vollkommen unverhandelbar, dass man nur mit der rechten Hand in die Schüssel fährt, weil man mit der linken Hand woanders hinfahren muss. Wir wissen, was ich meine. Also, dass die Kirche durch 2000 Jahre hindurch die Mondkommunion hochgehalten hat, hat für mich auch diesen sehr einfachen, aber auch sehr plausiblen Grund, wenn mir der Priester die Kommunion, also das Heil Allerheiligste in die Hand nimmt und den Gläubigen in den Mund steckt, dann gibt es kein hygienisches Problem. Hört sich jetzt sehr einfach an, ist es aber. Seit wann waschen Sie die Leute die Hände vom Essen? Die mittelalterlichen Klöster waren Vorreiter darin, deswegen sind immer vor den Refektorien die Brunnenhäuser gebaut worden. Vor dem Essen wäscht man sich die Hände, aber deswegen, weil es nicht einmal in Klöstern Besteck gab im Mittelalter. Das heißt, die Reinheit der Hände ist etwas sehr Junges. Durch 2000 Jahre hindurch war die Reinheit der Hände etwas sehr Relatives. Ich sage noch einmal Klopapier. Die Kultur des Klopapiers ist eine wahnsinnig junge, wenn man das geschichtlich sieht. Und daher glaube ich, das wird nie ausgesprochen, ist aber sicher in dem immer mitgeführt worden, die Mondkommunion ist die denkbar beste und reinste und sauberste und hygienischste Übermittlung des Allerheiligsten gewesen. Und deswegen wurde sie auch nie in Frage gestellt.
Ja, die Gegner stellen sehr als Gegenteil dar, als würde jeder Gläubige die Finger des Priesters ablutschen, was natürlich nicht der Fall ist.
Ich darf da was dazu sagen, danke für den Beitrag. Ja. Erstens eine Bibelstelle, weil Sie jetzt gesagt haben, es wird so dargestellt, wie wenn jeder jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit dann die Finger ablutschen würde und so weiter. Jesus hat gesagt, wer sein Leben, wie hat er gesagt, verlieren, wird es verlieren, der es unbedingt schützen will, wird es verlieren. Ja? Und der andere wird es behalten, der sein Leben hingibt, der wird es behalten für Gott, der sein Leben für Gott hingibt, der wird es behalten. Ja? Also es geht nicht nur, aber abgesehen davon, Sie haben schon recht, aber ich habe da in der Corona-Zeit eine Ärztin gehört und das war so toll, ich war so dankbar, dass die gesprochen hat in einer Kirche. Und zwar hat sie gesagt, wenn Sie in die Kirche gehen, was berühren Sie mit Ihrem Mund? Wenn Sie in die Kirche gehen, was berühren Sie mit Ihrer Hand? Und auch wenn Sie selbst jetzt desinfiziert haben, wie das ja üblich war in der Corona-Zeit, das geht ja dann hinein in die Haut und wenn Sie dann den Stuhl oder das oder die Türklinke oder dieses oder jenes, das Gebetbuch, das drei Corona-Kranke vielleicht angegriffen haben und so weiter. Also sicherer ist immer der Mund gegenüber der Hand bei Corona. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber jetzt sind wir abgewichen von dem. Na gut.
Was ist mit Weihwasser? Was ich wundere, Finger nehmen.
Naja, ein Weihwasser ist was Heiliges. Da passiert nichts. Schau, wenn man einen Exorzismus macht, macht man mit Weihwasser, mit geweihtem Weihwasser. Weil man genau weiß, da muss alles Negative weichen. Also das ist ja kein normales Wasser. Wenn Sie ins normale Wasser eintunken würden, na klar. Aber es ist ein geweihtes Wasser, das muss man bedenken. Und Gott gibt es und Gott heiligt dieses Wasser.
Es hat aber durchaus viele Keime nachweislich. In großen Kirchen wird es deswegen auch immer ausgetauscht.
Genau, es muss ausgetauscht werden.
Und wie Frau Alexander sagt, selbst wenn es Keime enthält, ist es sehr unwahrscheinlich, sich durch Weihwasser mit irgendetwas anzustecken.
Genau. Gut.
Der Priester wäscht die Hand der Wand, also
immer wieder wischt dann sich gut ab, trinkt das.
Dann kommt der Kommunionhelfer, kriegt den Kelch und darf die Kommunion austeilen, ohne Hände zu waschen.
Ich habe in das neue Infoblatt hineingeschrieben, aber nicht von mir, es kommt von einem aus Afrika, von einem Mann, dass das alles nicht in Ordnung ist, weil die Kommunionhelfer keine geweihten, also gesalbten Hände haben. Die dürfen es gar nicht angreifen und wir dürften es sowieso nicht angreifen. Aber lesen Sie sich das alles in Ruhe durch.
Warum sagt das niemand?
Ja, warum sagt das keiner? Das höre ich oft.
Und wo sind die Priester, die was das trotz ohne Kommunionhelfer da können alles. Das geht ja jetzt nicht mehr.
Oh ja.
Wo sind denn die Nummer vor?
Ah ja, gibt genug. Ich kenne genug. Ich kenne genug. Und sehr gute. Und die kommen auch aus ohne Kommunionhelfer. Und es ist so, dass früher eine Messe bis zu 3 Stunden gedauert hat. Wir wollen nur in einer halben Stunde fertig sein, das ist wieder was anderes. Aber wenn wir schön wirklich andächtig vor diesem allmächtigen Gott sind, einmal in der Woche, dann darf es ruhig eine Stunde oder eineinhalb Stunden dauern. Dann braucht halt der Priester länger. So. Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen, gell?
Eigentlich nicht.
Eigentlich nicht. Ja. Und zwar sind wir beim verklärten Leib stehen geblieben. Was ein verklärter Leib ist. Bitte das.
In der antiken Form geht es um die Erlösung von einem bedürftigen und vergänglichen Körper. Der verklärte Leib ist ein vergöttlichter Leib. Er ist der Teilhabe am göttlichen Kommunikationsprozess fähig und ist dadurch wie Gott allmächtig. Dieser verklärte Leib kann gleichzeitig in Abermillionen Hostien gegenwärtig sein. Denn alle, die er im Voraus erkannt hat, hat er auch im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, damit dieser der Erstgeborene von vielen Brüdern sei.
Also, wir dürfen, wenn wir die Kommunion empfangen, am Wesen Gottes teilhaben. Wunderbar. Und Jesus Christus ist der Einzige, der uns den Heiligen Geist sozusagen zurückverdient hat. Kein Buddha, kein Mohammed und so weiter. Nur Jesus Christus hat uns den Heiligen Geist zurückgeschenkt. Nach seiner Auferstehung wurde er ausgegossen. Und jeder, der auf Jesus Christus getauft ist, der hat den Heiligen Geist in sich. Also ein verklärter Leib ist wirklich ein Leib, der an Gott Anteil hat. So wie wir dann im Himmel sein werden und an Gott Anteil haben. Ja? Wir werden nie Gott sein. Vorsicht, nicht falsch verstehen. Aber wir werden Anteil an Gott haben. Wir werden ganz nahe bei Gott sein können. Ja, ich habe Ihnen diese Unterlagen gegeben, weil ich mich schon selber sehr gut kenne und weiß, dass ich dann immer dazwischen sehr viel rede und dann nicht alles sagen kann. Deshalb lesen Sie sich zu Hause dann auch bitte genau durch. Ja? Und dass sein Leib kein Geist war, kommt auch in der Bibel vor, weil Thomas wollte ja nach der Auferstehung seine Wunden berühren. Und Jesus hat gegessen. Und trotzdem hat er einen verklärten Leib. Denn ein verklärter Leib kann alles. Er ist allmächtig. Ja? Wie eben Gott allmächtig ist.
Schon interessant. Er konnte durch geschlossene Türen gehen, aber trotzdem berührt werden.
Ja.
Können wir nicht verstehen.
Allmächtig.
Ja, genau.
Ja. Ja.
Aber Thomas hat ihn ja nicht berührt.
Nein, aber er wollte die Wunden sehen.
Hätte suchen können.
Ja. Ja, und ein verklärter Leib ist auch natürlich diese Schönheit, die wir dann haben werden. Weil wenn wir denken, Maria war am Grab und hat geglaubt, Jesus ist der Gärtner oder irgendwer. Sie hat ihn gar nicht erkannt, weil er ja zuerst so gelitten hat und verunstaltet war, muss man sagen. Aber dann in der Verklärung, in der Auferstehung, war er ein wunderschöner Mensch, der schönste von allen Menschen.
Ich habe letztes Jahr im Sommer die beiden Mädchen, die in Kurse gebracht worden sind, begraben müssen, von ihrer Mutter. 7 Jahre und 7 Monate, glaube ich, waren sie. Und da hat der Vater gesagt, reden Sie bitte beim Begräbnis nicht von der Tragik der Umstände, das versteht jeder, sondern reden Sie über die Auferstehung und die Verklärung. Da habe ich mich hinsetzen müssen und Seminararbeit schreiben, sozusagen. Und darauf bin ich aber gekommen, wie Frau Angestanel sagt, bei der Verklärung sind die Kinder im Himmel nicht 7 und 7 Monate. Genau wie der 99-jährige Greis nicht 99 und ohne Zähne und ohne Haare bei Gott lebt. Und der verklärte Leib ist der unendlich schöne, vergöttlichte Leib.
Ja, und es wird immer wieder von Heiligen bestätigt, dass man, wie Jesus ist ja 33 Jahre geworden, dass man dann im Himmel in der Schönheit der 33 Jahre, aber in der Schönheit des verklärten Leibes ist. Ja, wir sind alle gleich schön.
Einer schöner als der andere.
Ja.
Ohne Neid.
Ohne Neid. So. Ja, was ist Gottes tiefster Wunsch? Gottes tiefster Wunsch ist es, alle Menschen in Liebe zu vereinigen und sie an seinem eigenen Leben teilhaben zu lassen. Sein Bund ist ein Bund, eine Vereinigung der Liebe. Gott will mit der ganzen Menschheit ein Fleisch sein. Das ist der Plan Gottes. Ja? Und so ist ein Christ ohne Sakramente und ohne Eucharistie ein wandelnder Leichnam. Und jetzt dieser theologische Grund, ich wurde da gefragt, ich habe natürlich auf die Frage die Antwort schon vorher hineingeschrieben. Und bitte, theologischer Grund.
Papst Paul VI. Die Mundkommunion hält die Gefahr der Verunehrung der eucharistischen Gestalten fern. Eine altehrwürdige Überlieferung von solcher Bedeutung zu ändern, betrifft ja nicht nur die Disziplin. Es steht auch sehr zu befürchten, dass die neue Form der Kommunionsspendung, Handkommunion, Gefahren nach sich zieht. Deshalb ermahnt der apostolische Stuhl Bischöfe, Priester und Gläubige eindringlich, der erprobten und hiermit neu bestätigten Vorschrift der Mundkommunion beflissen Folge zu leisten. Diese Vorschrift hat bis heute Gültigkeit.
Das wurde erneut beschlossen 1969. Ja? Also die Mundkommunion ist genau die Kommunion. Und dann sagen viele, ja, aber ich kann ja auch mit Gott reden, warum soll ich beichten gehen? Ich kann ja eh mit Gott auch reden. Du wolltest noch was sagen?
Gut, das Ziel der Kirchenfeinde war, die Handkommunion einzuführen, weil die bei den schwarzen sogenannten Satansmessen braucht, geweihte Hosten, weil die wissen, dass der Christ zugegen ist, dass wir das verunehren und schenken können.
Ich muss auch dazu sagen, Satanisten kaufen um 500 Euro eine Kommunion, weil die wissen, dass Gott drinnen ist. Wir Christen nicht.
Die Beauftragung der Jünger. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein.
Also hier auch wieder die Bestätigung, Jesus selbst hat die heilige Beichte eingesetzt. Ja, ganz wichtig. Nicht irgendwer oder sonst was, sondern alles ist wirklich fundiert in der Bibel aufgeschrieben. Ja. Und wenn wir jetzt nicht nur im Wald beten, was natürlich auch erlaubt ist und vielleicht richtig ist, sondern wirklich die heilige Messe mitfeiern, würdig kommunizieren, dann sagen wir Gott eigentlich Danke und zeigen ihm eigentlich unsere Gegenliebe. Das ist auch wichtig, weil der Mensch hat verlernt, Danke zu sagen. Alles ist selbstverständlich, ja, aber alles ist nicht selbstverständlich. Und wir bräuchten Gott nicht danken, er braucht unseren Dank nicht. Aber er freut sich über diese Liebe, über diese Gegenliebe. Denn manchmal höre ich auch, ja, warum macht Gott nicht gleich alle Menschen so gut, dass es keine Sünde gibt? Warum hat er das nicht gleich so gemacht? Dann wären wir Marionetten. Gott wollte uns freiwillig zu lebendigen Menschen machen, die sich freiwillig entscheiden können für das Gute oder das weniger Gute. Ja? Wir sollten lebendige Menschen sein und nicht eine vorgefertigte Marionette.
Wenn wir Roboter.
Ja, Roboter, KI und so weiter. Ja. Also wir dürfen ihm auch dankbar sein dafür und unsere Gegenliebe zeigen. Ja. Und so ist, glaube ich, nun die Frage ganz gut geklärt, warum in die Kirche gehen und warum heilige Eucharistie. Also da können wir wirklich dankbar sein, dass wir die Priesterschaft haben, dass wir das tun dürfen, denn durch die Erbsünde verletzt, hapert es halt manchmal mit der Liebe ein bisschen. Und ich kann mir nicht vorstellen, ich möchte niemand jetzt irgendwie da was Schlechtes sagen, aber ich glaube, niemand ist im Raum, der ganz vollkommen in der Liebe ist. Das schafft fast kein Mensch und das weiß Gott. Und deshalb gibt er uns diese Gnaden, ist für uns gestorben und stellt sich in der Eucharistie immer wieder zur Verfügung sozusagen, dass wir in der Liebe wachsen können. Vor kurzem hat Papst Franziskus gesagt, alle Religionen sind gleich. Wenn ich das jetzt aus dem Kontext herausnehme, hat er recht. Denn alle Religionen wollen die Zurückwendung zu Gott. Aber wie sie die Zurückwendung praktizieren, das ist teilweise sogar satanisch und ganz falsch. Ja? Und die Philosophien sind Menschengedanken. Also auch das stimmt da nicht mit zusammen. Ja? Also man muss da ein bisschen aufpassen. Ja? Es gibt nur die eine wahre Religion. Und welche ist die? Die römisch-katholische, die die Eucharistie hat. Ja, also sind wir dankbar, dass wir Christen sind. Sind wir dankbar, dass wir in die Kirche gehen können. Und die Kirche ist wirklich heilig, denn wenn man in der Kirche ist und in dieser Liebe ist, dann will man wirklich für jeden alles Gute. Ja, das ist das Schöne. Und dann wollen wir wirklich füreinander da sein. Dann wollen wirklich jeder für jeden alles tun und jedem helfen. Ja? Dann ist es eine Gemeinschaft der Liebe. So heißt übrigens auch unsere Gebetsgruppe. Gemeinschaft der Liebe. Kirche ist wirklich Gemeinschaft der Liebe und Kirche sollte heilig sein. Ja? Also natürlich ist es am Anfang so, dass man sich um sich selbst und um seine Liebe kümmern muss und schauen, dass man in der Liebe wachsen kann. Aber genau in der Liebe kann man wachsen, wenn man anderen hilft. Ja? Genau aus diesem Grund. Ich habe schon oft gesagt, es kommen ja auch sehr viele Ehepaare und andere Menschen zu mir auf Beratung. Und dann sage ich immer, erwarte nichts von deinen Ehepartner oder von deinen Kindern oder von deinen Eltern. Wir alle sind in der Liebe verletzt. Aber erwarte alles von Gott, denn er kann die wahre Liebe geben. Niemand auf der Erde kann das, nur Gott kann das. Ja? Und wenn wir aber für andere alles tun wollen, dann fließt diese Liebe durch uns durch und ist viel schöner. Und es heißt nicht umsonst, was heißt es? Geben ist seliger als nehmen. Ja? Nicht von anderen erwarten, dass sie für mich alles tun, das ist egoistisch, sondern für andere da sein und alles geben, das ist göttlich. Das ist das göttliche Prinzip, so wie Jesus sich hingegeben hat bis zum Tod. Und wenn wir so Missionare sind und hinausgehen, und wenn dann einer sagt, ne, kann ja einen Wald beten, dann können wir sagen, warum Kirche? Nur dort bekommst du das, was du wirklich brauchst, um in der Liebe zu reifen. Ja? Und viele missverstehen auch Liebe. Ja? Liebe bitte ist eine Willensentscheidung. Viele glauben, das ist jetzt ein großes Gefühl. Das kommt dazu. Das ist schon ganz klar. Aber wie wir vorher vorgelesen bekommen haben vom Bruder Michael, Jesus hat freiwillig das Kreuz und den Tod für uns auf sich genommen. Unsere Willensentscheidung. Und wenn wir unseren Willen in Vereinigung mit der Liebesweisheit, also mit der Erkenntnis Gottes, dann können wir so handeln. Denn was will Gott? Gott will für niemand was Böses. Nein, er will unser Heil. Und wenn wir Gott wirklich erkennen und wenn wir wissen, dass er uns liebt und unser Heil will, dann können auch wir lieben und anderen das Heil bringen. Und so sollen wir eigentlich wirklich Jünger Christi sein. Und durch den Heiligen Geist, der Heilige Geist will sich ja wie, er will ja die Menschen wie Kanäle benutzen, durch die er diese Liebe hindurch auf andere Menschen ausgießt. Wir sollen uns wirklich zur Verfügung stellen. Ja. Wir haben gestern von einem Priester einen Vortrag gehabt und er hat gesagt, auf seinen Bildchen, da gibt ja jeder so Bibelsprüche oder sowas drauf, er hat was anderes draufgegeben. Sich ganz für Gott hingeben, mit ganzem Herzen. Sich ganz mit ganzem Herzen für Gott hingeben. Das ist die Lösung. Und ich sage manchmal auch, wenn jemand halt gewisse Sünden gut heißt, sage ich, wie heißt das Gebot? Liebe Gott, deinen Nächsten, wie dich selbst. Ich darf mein Ego nicht über Gott und deinen Nächsten stellen. Ich darf aber auch den Nächsten, bitte, 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 nicht über Gott stellen. Ja? Nur weil mir der Mensch jetzt leid tut oder was weiß ich. Nein, ich darf jeden lieben, aber die Sünde darf ich nicht gutheißen und ihn sozusagen den Menschen über Gott stellen. Da müssen wir gut, gut aufpassen. Ja? Wirklich gut aufpassen. Ja, ich glaube, jetzt haben wir das schon sehr gut beantwortet und da sind auch viele Seiten dazwischen. Die dürfen Sie zu Hause lesen. Aber auf der Seite 25 kommt jetzt etwas ganz Wichtiges zum Abschluss. Und zwar gab es einen Mönch, Coen, er war Kapuziner. Und er hat die 77 Gnaden, die aus dem andächtigen Messhören entspringen, geschrieben. Wenn man eine Messe mit anhört, anhören, er hat sich ein bisschen schlecht ausgedrückt, ja, mitfeiern wäre schöner gewesen, aber ich will ihn nicht kritisieren, sonst muss ich gleich beichten gehen, Herr Bios, sondern ich möchte...
Messe gehört oder gelesen?
Ja, ich will es nur erklären, ja. Also mit feiern. Früher hat man gehört, gell. Er hat das schon länger geschrieben, ja. Also aus einer Messe 77 Gnaden. Und das will ich versäumen. Da will ich im Wald beten, alleine, ohne die ganzen Gnaden. Nein, ich bin da ein bisschen gierig. Ich möchte lieber die 77 Gnaden haben. Bitte.
Ich glaube, der Trientinischen Messe, das ist drinnen, da ist immer 70 Gnaden, was man da in der Heiligen Messe.
Lesen Sie sich's gut durch. Ich habe aber dann doch eine Erklärung dazu geschrieben, denn wie Sie jetzt gesagt haben, früher hat man Messe hören gesagt, und zwar, damit man nichts falsch versteht, schreibt er bei Punkt 56, bei der Heiligen Messe wirst du mit dem Leib und Blut Christi geistigerweise gespeist und getränkt. Früher hat man zu übernatürlich geistig gesagt. Also da gehört übernatürlich, ja. Das ist halt nur ein bisschen eine ältere Schrift, ja. Und er hat ja dann auch unter Punkt 2 und 4 genau die wahre Gegenwart in der Hostie, genau in jedem kleinsten Teilchen erwähnt. Also so ist es. Überall, wo bei ihm geistigerweise steht, ist übernatürlich gemeint, ja. Und bei Punkt 19 ist auch gemeint, wenn du diese Sünden bereit bist zu beichten, weil dann oft heißt es, sind ja auch die lästlichen Sünden vergeben, aber das stimmt natürlich. Es heißt ja, wenn wir zum Beispiel ins Weihwasser, ins geweihte Wasser eintauchen und das Kreuzzeichen richtig machen, dann sind uns die lästlichen, aber nur die lästlichen Sünden vergeben, nicht die Sündenstrafen davon, aber die lästlichen Sünden, damit wir würdig die Heilige Messe feiern können, aber sie sind uns nur vergeben, wenn wir bereit sind, sie auch zu beichten. Ja? Also das sagt nicht, dass du nicht beichten gehen musst, aber in dem Moment wirst du gereinigt von den lästlichen Sünden. Und da habe ich euch noch angehängt das Kreuzzeichen. Ja, das Kreuzzeichen. Und zwar viele Menschen wissen nicht, wie wichtig es ist, das Kreuzzeichen zu machen. Und zwar richtig zu machen. Es ist kein Fehler, wenn man es so macht. Das große Kreuzzeichen ist kein Fehler. Ja? Die meisten Priester machen es dann so, dass es wirklich ein Kreuz ist. Ja? Aber viel wichtiger ist es, so zu machen, Ehre sei dem Vater über den Mund und dem Sohn und übers Herz und dem Heiligen Geist. Das ist nämlich ein kleiner Exorzismus. Das wissen viele Menschen nicht. Ja, ich habe das schon jahrzehntelange Erfahrung. Wenn man das Kreuzzeichen richtig macht, ist es wie ein kleiner Exorzismus. Das heißt, alles Negative, die negativen Gedanken, die negativen Einflüsterungen und so weiter müssen weichen. Und ich habe auch sehr viele Frauen auf Gespräche und das meiste Leid dieser Mütter ist immer, ich habe mein Kind ganz anders erzogen, aber jetzt ist es halt weg vom Glauben. Was soll ich denn tun? Oder manchmal spricht man auch von Ehemann oder von der Ehefrau, selten aber auch. Ja, was sollen wir denn da tun? Und das ist bitte das Einfachste und das Schönste, was wir tun können. Früher hat es geheißen, die 9 Herz-Jesu-Freitage aufopfern für diese Menschen, dann werden sie gerettet. Es gibt auch verschiedene andere Sachen. Aber das Einfachste ist, sie haben sicher ein Foto von ihren Kindern, kleben Sie sie auf einen Zettel, diese vielen Fotos, wenn es viele sind, und Enkelkindern und Urenkelkindern, und dann jeden Tag morgens 3-mal über jedes Foto, über die Stirn, über den Mund, über das Herz. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 3-mal zur Ehre des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 3-mal das Kreuzzeichen und am Abend auch. Und sie werden sehen, sie werden erstaunt sein, wie schnell sich da etwas ändert. Ich hatte eine Dame, die hatte schwere Probleme, weil ihr Mann alkoholkrank ist und halt, ja, die Familie sehr tyrannisiert hat und so weiter. Und dann habe ich, und die hat mich oft täglich 1 bis 2 Mal so eine halbe Stunde bis Stunde angerufen. Und das ist Wochen und Monate lang so gegangen. Und dann sind meine Nerven auch schon ein bisschen unten gewesen. Und dann habe ich gesagt, so, schicken Sie mir jetzt ein Bild von Ihrem Mann. So quasi, jetzt reicht's mal, ja. Und dann habe ich begonnen, jeden Tag, 3-mal in der Früh, Kreuzzeichen zu machen. Abend habe ich viele andere gebetet, ich habe es nur in der Früh gemacht. Plötzlich war Funkstille. Es kam kein Anruf mehr. wochenlang. Und dann endlich hat sie mich angerufen und gesagt, danke, danke. Es hat sich so viel geändert. Ja? Also glauben Sie mir, wenn Sie das tun mit dem Kreuzzeichen, und ich habe Ihnen da eine Studie hineingegeben sozusagen von einer russischen Wissenschaftlerin, und zwar, weil Sie jetzt gesagt haben, manchmal ist auch das Weihwasser verkeimt, weil der Weihkessel nicht gereinigt wird regelmäßig. Aber in dem Moment, wo ich es nicht so mache, sondern so mache, die haben festgestellt, in ein ganz verkeimtes Wasser, es steht dann alles da drinnen, darüber das Kreuzzeichen zu machen und die Keime sind fast weg. Ja? Oder wenn man einen zu hohen oder zu niederen Blutdruck hat, einfach das Kreuzzeichen dreimal morgens, dreimal abends machen. Er wendet sich ein und. Ja? Also wir wissen, ich hatte einen Mann, der war schwer krebskrank. Abgesehen von der Ernährung und so weiter, was ich ihm gut erklären durfte, habe ich gesagt, lass dir Badewasser ein, gib Weihwasser rein und mach diese drei Kreuzzeichen über das Badewasser und dann leg dich da hinein. Die Ärzte hatten ihn schon aufgegeben. Bald darauf ist er gesund geworden. Ja? Also es muss alles Negative weichen. Gott ist unser bester Arzt. Wir müssen nur an den allmächtigen Gott glauben. Wir müssen wirklich glauben. Dann werden wir Berge versetzen. Dann wird das alles geschehen, was in der Bibel steht.
Und trotzdem liegt die Krankheit auf dem Willen Gottes.
Das habe ich schon öfter erzählt. Eine junge Frau hatte einen schweren Verkehrsunfall, war querschnittgelähmt, saß im Rollstuhl, hat begonnen, sofort alle Wallfahrtsorte zu besuchen und überall zu bitten, Herr, heile mich, heile mich, heile mich, ich will heil sein. Und es ist nichts geschehen. Und dann, eines Tages, sagt eine Freundin zu ihr, ja, kannst du überhaupt doch an diesen Gott glauben? Der kann doch gar nicht Liebe sein. Jetzt bist du noch immer querschnittgelähmt. Niemand hat dir doch geholfen von diesen heiligen Orten und Männern und Priestern und was ich was weiß, ja? Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe jetzt erst begriffen, dass dieser Gott wirklich Liebe ist. Denn wenn er mich geheilt hätte, wäre ich nicht bei ihm geblieben. Aber so bin ich glücklich mit ihm. Ja? Also manchmal weiß auch Gott, wenn er etwas behalten muss, nach Heilungsgebeten oder diversen Dingen, dass auch das wichtig und richtig ist. Ja, lesen Sie sich das durch. Und jetzt sind wir bereits am Ende. Carlo Acutis. Wie Herr Pius schon erwähnt hat, er wird bald heilig gesprochen werden. Und ich habe da seine Lebensdevise hineingegeben. Und wenn wir schauen, dass der mit 15 Jahren gestorben ist, wie der gelebt hat, wo waren wir, wie wir 15 waren? Oh mein Gott, Gnade, bitte, Barmherzigkeit. Ja? Also, der ist jede Woche zur Beichte gegangen. Und. Sie können sich diese Devisen in Ruhe durchlesen. Und so ist dieser Mann wirklich heilig geworden. Wir können es auch schaffen. Aber wir müssen natürlich was tun dafür. Und jetzt die Antwort von vorne, warum in die Kirche gehen? Gott ist die Liebe, die Kirche ist Endziel aller Dinge, Gemeinschaft der Liebe. Ja? Und somit sage ich Dankeschön. Sie dürfen sich hier gratis diese Infoblätter nehmen und da ist unser römisch-katholischer Glaube beschrieben. Da sind noch Unterlagen, wer noch keine hat. Drei sind noch da. Und ich würde Sie auch bitten, an den Büchertisch zu gehen und vielleicht mein neues Buch. Oder neuestes Buch. Weil das allerneueste ist gerade in Verbesserung bei der Frau Zeindl. Danke. Ich hoffe, Sie sind bald fertig. Aber das ist das neue Buch, die Bibel besser verstehen. Und das würde ich Ihnen sehr empfehlen, weil in der Bibel stehen viele Wahrheiten. Wollen Sie was sagen dazu? Sie haben das Vorwort geschrieben.
Ich
habe ein Blackout. Ich habe gerade überlegt, was da drin steht.
Okay, gut. Ja, das würde ich Ihnen sehr empfehlen, die Bibel besser verstehen. Gell? Dankeschön, Dankeschön. Und wer Spende geben will, ich nehme nichts, ich gebe es für den Verein und wir tun im Verein gute Werke. Gell? Danke.
Ich möchte mich sehr herzlich bedanken für diesen tiefgehenden Vortrag, dir, Christine, dir dich jetzt ganz besonders mich bedanken von Pater Pius, der gekommen ist und seine Erklärungen abgegeben hat. Und wir bitten jetzt um seinen Segen. Danke.
Zu dem Buch, so viel kann ich auch sagen. Es gibt viele Bibel Gleichnisse oder Bibelstellen, die lesen wir, hören sie. Das stehen auch, weil wir sie auf Deutsch hören. Aber was wirklich damit gemeint ist, erschließt sich uns nicht sehr gut. Und das erklärt Frau Alexander, wie natürlich alles Biblische, was sie erklärt, sehr eingängig und sehr gut verständlich. Wie eben auch dieser Hinweis mit geistig, dass damit eigentlich übernatürlich gemeint ist, verstehen wir nicht auf Anhieb. Und passend zum heutigen Vortrag von Carlo Acutis. Carlo Acutis hat die Eucharistie, hat gesagt, Eucharistie ist meine Autobahn in den Himmel.
Genau.
So schöner kann es ja nicht sein.
Und er hat, was ich weiß, eucharistische Wunder zusammengestellt, ja, und als Wander, wie soll man das sagen?
Aussteller.
Ausstellung geht die in der ganzen Welt herum.
Ja, ja? Ganz genau.
Die kann jeder anfordern und das ist großartig. Mhm.
Weil er so jung war, er kannte sich von vorne bis hinten perfekt mit dem Internet aus, mit dem Computer. Hat für seine Schule alles in den Computern gemacht und deswegen hat er die eucharistischen Wunder alle zusammengetragen und online eben ins Netz gestellt, um für Jesus Werbung zu machen. Das ist eine fantastische Geschichte. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Gottes, Jungfrau Gottes Mutter Maria, des Heiligen zu sprechen, in Carlo Acutis und alle Heiligen segne euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Geht hin in Frieden.
Danke, Gott, dem Herrn. Danke.